dass es in Deutschland endlich mal entkörperisiert wird und dass es in Deutschland endlich mal legalisiert wird, weil man treibt auch von ganz oben die Leute ins Ausland. Und dort ist es inzwischen so, dass das ein Milliardengeschäft ist. Und die Leute werden ja wirklich weggetrieben, die Paare.
Ab ins
Ja.
Haifischbecken.
Und man lässt sie dort extremst
Ja.
alleine.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Heute wird es ein bisschen voller bei uns. Denn zum ersten Mal bei Kinder machen ohne Sex haben wir zwei Gäste. Claudia und Chris betreiben die Plattform eizellspende.de und die Webseite deinekinderwunschmanager.de, reisen regelmäßig quer durch Europa, um sich stellvertretend für euch verschiedene Kinderwunschkliniken anzuschauen, nennen sich selbst Eizellspende-Pioniere und begleiten auch ganz unabhängig vom Thema Eizellspende Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch auf ihrem Weg. Ihr seht schon, die beiden haben eine ganz eigene, ganz lange Kinderwunschgeschichte, sind super krass vernetzt, aktiv auf dem Thema in jegliche Richtung und sie haben unheimlich viel zu erzählen. Das wird auf jeden Fall die große Herausforderung für diese Folge, dass wir uns zeitlich nicht völlig verzetteln. Herzlich willkommen, Claudia und Chris.
Hallöchen.
Hallo, hi.
Und einen Hund habt ihr auch mitgebracht, sehe ich
Ja, wir
gerade.
haben zwei. Aber er ist der alte Herr, er ist immer dabei. Also er hat jetzt das Recht dabei zu sein. Die andere Madame sitzt unterm Tisch.
Okay, immer dabei. Wie heißen die beiden?
Das ist hier der Spikey und seine Madame heißt.
Die Stella.
Genau.
Das ist gut, dass ihr so zu viele seid, denn ihr seht schon, ich sitze hier mutterseelenallein im Studio. Wir müssen nämlich heute schon wieder auf meine bessere Hälfte, den Christoph, verzichten. Wir stecken gerade mitten in der Erkältungssaison und ihr hört es vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Bei uns zu Hause grassieren Viren und Keime und wir haben tatsächlich gestern Abend ausgelost, Christoph und ich, wer jetzt hier die Folge mit euch aufzeichnen darf.
Ja, super, dann sind wir im Losverfahren.
Ich habe
Toll.
gewonnen. Ich hoffe,
Das
ihr
ist gut.
seid gesund,
Wir sind
halbwegs.
gesund und mega happy. Ja.
Wir haben vorab überlegt, dass wir diese Folge grob in zwei Themenblöcke unterteilen. Im
Ja.
ersten soll es um eure Kinderwunschgeschichte gehen und natürlich auch um die beiden Plattformen, worum es genau geht, an wen die sich richten, was der Schwerpunkt eurer Arbeit ist. Und im zweiten Teil machen wir dann so ein bisschen so eine größere Metaebene auf, denn wer uns schon länger folgt, ihr habt vielleicht unsere beiden Folgen gehört zum Thema Samenspende, einmal aus Sicht einer Mama, die mit Samenspende schwanger geworden ist, und einmal aus Sicht eines heute erwachsenen Kindes, das durch eine Samenspende entstanden ist. Und vor diesem Hintergrund fanden Christoph und ich es mega wichtig, mit euch auch über ein paar Basics zum Thema Eizellspende zu sprechen.
Na klar.
Und da werden wir auch Fragen aus unserer Community noch mit einbauen.
Ja,
Genau,
schön.
die haben uns nämlich vor Aufzeichnung dieser Folge erreicht. Und darüber haben wir uns sehr gefreut. Seid ihr bereit?
Echt? Habt ihr viele Fragen bekommen?
Naja, viele, viele ist relativ. Also ja, aber doch schon ein paar.
Cool, das freut uns. Na, das freut uns.
Genau. Aber erstmal zu euch. Wie seid ihr denn überhaupt zum Thema unerfüllter Kinderwunsch im Allgemeinen und Eizellspende im Besonderen gekommen? Wart ihr selbst Betroffene?
Ich nicht, also ich nicht, deswegen, ich gebe jetzt das Wort an dich.
Ich schon mit meiner Ex-Frau, ja. Wir hatten uns, oh Gott, ich glaube, 96 kennengelernt und war dann relativ schnell dieser Kinderwunsch da. Muss sagen, sie war halt schon 40 so und hatte eigene Kinder. Wir hatten das Problem, dass wir in Deutschland alles ausprobiert hatten, was möglich war, von Insemination über IVF, aber alles ohne Erfolg. Und dann gab es im Prinzip ja entweder aufhören oder gucken nach was anderem. Es gab damals eigentlich relativ wenig Infos zur Eizellspende. Wenn, dann gab es die auf Englisch, die haben wir dann gefunden. Und wir haben dann angefangen, uns erstmal Kliniken anzuschauen im Ausland, in Tschechien ganz speziell. Und haben dann insgesamt 17 Eizellspendezyklen gemacht.
Oh Wahnsinn, das ist viel.
Alle,
Das ist eine ganze Menge.
ja, alle erfolglos. Waren dabei aber nicht nur in einer Klinik, sondern ich weiß es nicht mehr genau, 8, 9, 10 verschiedene Kliniken, ich habe keine Ahnung. Ich müsste es mal wirklich durchzählen. Und waren auch da in verschiedenen Ländern. Also wir haben in Tschechien angefangen, waren in der Slowakei, waren in Polen, waren in Spanien und sind dann bis nach Südafrika, weil da ein deutscher Arzt war, um dort das zu machen. Ich sage mal, aus heutiger Sicht wäre mit Sicherheit mehr möglich gewesen und man hätte wahrscheinlich weniger Versuche machen müssen. Aber damals war es halt einfach noch nicht ganz so weit.
Naja, und ich meine, wir reden jetzt hier von den 90er Jahren. Da gab es ja auch das ICSI-Verfahren noch gar nicht so lange. Und heute ist ja Eizellspende zumindest so in unserer Community wird es diskutiert. Es wird auch gesellschaftlich teilweise sehr kontrovers diskutiert. Damals kannte man den Begriff, also dumme Frage jetzt so von mir als Millennial, kannte man damals den Begriff Eizellspende eigentlich schon? Also wie seid ihr damals darauf gekommen? Weil ihr seid ja schon ein bisschen älter, zumindest ein bisschen älter als ich.
Ja, ein bisschen.
Bisschen.
Wie bin ich darauf gekommen? Eine relativ gute Frage. Ich kann sie nicht mehr ganz genau beantworten, wie das genau aussah. Nur ich denke mal, wir haben wahrscheinlich noch Möglichkeiten gesucht, die es noch gibt und kamen dann über englischsprachige Seiten dazu. Dieses Thema Eizellspende haben wir dann oder habe ich dann sehr schnell festgestellt in Deutschland, war ganz, ganz klein. Wir waren auch, und ich glaube, das war damals das größte Problem eigentlich innerhalb dieser Kinderwunsch. Gemeinschaft, eine Randgruppe, die eigentlich gemieden worden ist. Also wir waren, diese Eizellspendenpaare waren damals schon Aussätzige innerhalb der Kinderwunsch-Gemeinschaft. Und da war es ganz, ganz schwer, überhaupt einen halbwegs vernünftigen Stand zu finden, weil du wurdest als krank abgestempelt. Auch von Paaren, die jetzt eine normale IVF gemacht haben, da hieß es dann, ihr seid doch krank, was ihr da macht. Also es
Aber
war,
hat
ja.
man das denn von Menschen, die Samenspende gemacht haben, auch gesagt? Damals?
Das kann ich dir nicht genau beantworten. Ich denke eher nein.
Ja.
Es gab zu der Zeit ja im Prinzip keinerlei Austauschmöglichkeiten. Es gab zwei, drei, vier verschiedene Foren. Und das war's.
Und
Ja,
ganz
es gab.
wichtig, natürlich war es damals eben in Deutschland auch nicht legal.
So wie
Genau so wie
heute
es heute
auch,
nach
ja.
wie vor
So
ist,
wie
genau.
heute auch. Damals wurde es halt noch viel, viel mehr totgeschwiegen, dieses ganze Thema. Ich habe, weil es mir so am Herzen gelegen hat, da schon aufzuklären, habe ich versucht, über Gespräche mit Politikern, Petitionen, das Licht mehr, also, oder das mehr ins öffentliche Licht zu rücken, ist aber einfach nicht gelungen. Ja, du hast da keinerlei Rückhalt, auch aus dieser Eizellspenden-Community. Das war noch schlimmer, als es jetzt eigentlich ist. Ja, das hat eigentlich keiner zugegeben, dass er das macht oder ganz, ganz wenige.
Das ist aber heute auch
Ja,
noch so.
wie gesagt, du warst da wirklich krank.
Ich finde das wahnsinnig, also spannend ist jetzt so ein bisschen vielleicht der unpassende Begriff, aber einfach auch, um sich mal bewusst zu sein, was für eine Dimension dieses Thema eigentlich hat, auch über die Jahre hinweg, ja. Gab es denn damals schon Länder, wo das also nicht so war? Also du hast gesagt, ihr seid da quer durch Europa gereist, also war es in anderen Ländern offenbar damals schon legal, aber war es trotzdem auch was legal und trotzdem ein Tabu oder war wirklich Deutschland somit die Ausnahme, wo es nicht legal war und gleichzeitig auch komplett tabuisiert?
Nee, das war Deutschland definitiv nicht die Ausnahme, wo es nicht legal war. Ich meine, wir waren schon immer einige derjenigen Ländern, wo es nicht möglich war. Damals war es, ich meine, in Österreich auch nicht möglich gewesen. In der Schweiz war es zwischendurch mal legal. Wie die rechtliche Situation genau aussah in den Ländern, kann ich dir jetzt leider auch nicht mehr sagen. Aber in Tschechien war es definitiv erlaubt. In Spanien war es erlaubt. In der Slowakei war es, also eigentlich in allen Ostblockländern damals. War es möglich? Plus dann natürlich klar, wenn man über einen großen Teich schaut, in den Staaten auch vollkommen klar. Totgeschwiegen wurde es eigentlich nur hier in Deutschland. Das war das, diese Info. Wir hatten dann auch in dem Forum vereinzelt Paare, die aus Österreich kamen und der Schweiz. Da war das scheinbar nicht ganz so dramatisch. Also da ist man dann ein bisschen offener damit umgegangen.
Und ihr habt euch dann aufgemacht auf eine Reise quer durch Europa, habt wahrscheinlich auch, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie viel Geld ihr dafür in die Hand genommen habt damals. Und wie groß auch der Schmerz und die Enttäuschung gewesen sein muss, dass es einfach mal 17 Mal nicht geklappt hat. Und du, also im Grunde hast du dann wahrscheinlich aus der Not eine Tugend gemacht, denn meine nächste Frage zielt genau darauf ab, wie ist dann die Idee entstanden, eine Webseite zu bauen, aufzumachen zum Thema?
Also das war sehr teuer. Ich denke mal, ich kann es nicht mal nachrechnen, aber ich denke mal mit allen Schnickschnack 150.000, 180.000 Euro.
Meinst du, es langt? Also ich muss mich mal kurz einhaken, ne? Wo ich ihn kennenlernte, waren es ja nur noch 70.000. Also ja. Hallo? Das langt nicht. Ich glaube nicht.
Also es war auch auf jeden Fall ein Haufen Holz.
Man muss ja noch dazu rechnen, wir reden ja nur über Behandlungspreise. Ich meine, du musst ja dann rechnen, die Fahrt, den Aufenthalt, das Hotel, du musst ja was essen, ne? Also ich meine, das kommt ja noch on top. Ne? Also.
Wahnsinn.
Schon ja. Teuer.
Aber okay, was macht man nicht alles? Nee, warum Eizellspende.de? Relativ einfach. Mir war zu Anfang oder mir war relativ schnell klar, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Und du hast zu der Zeit wirklich in Deutschland keine Infos darüber gefunden. Null. Auch die Klinik-Webseiten aus Spanien oder irgendwas, die waren alle nur Spanisch oder Englisch. Mhm. Und habe mir gedacht, wenn es mir so geht, dann wird es vielen anderen wahrscheinlich auch so gehen und die trauen sich einfach nicht. Wie gesagt, weil wir auch so eine Randgruppe in der Randgruppe waren und dann war das der Grund zu sagen, ich mache jetzt einfach diese Website auf, ich möchte die Leute zumindest, denen es so geht, auch darüber informieren, welche Möglichkeiten sie haben im Ausland, legal sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Und es ging sehr, sehr schnell. Diese Community ist schnell angewachsen. Und das war so, was mich bestätigt hat, dass das der richtige Schritt war in die richtige Richtung. Die Leute einfach darüber zu informieren, welche Möglichkeiten sie haben und auch den Austausch diese Möglichkeit zu geben. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig war.
Aber man muss auch sagen, es waren am Anfang nicht ganz so viele, wie es jetzt natürlich sind. Mhm. Weil mein Mann hatte ja damals die super Idee, die Webseite, eine weiße Seite mit 1598 Flaggen zu besetzen. Und das war eizellspende.de.
Also so eine richtig schöne 90er-Jahre Windows 95 Webseite.
Ja, und ich
mit so einem alten Forum auch, ja?
Ja.
Nee, das Forum war schon, also es gab da ein Forum, das war aufgebaut wie so ein Baum, so eine Festung. Okay. Das war es nicht mehr. Also wir waren da schon aktueller, wir gingen schon in
die richtige Richtung. Aber nicht schön.
Ja, aber
also hübsch war es nicht.
Zumindest von den Möglichkeiten her konnte man das schon halbwegs vernünftig nachschauen.
Ja.
Und ich merke schon, Claudia. Ich merke schon, Claudia, du sitzt schon so, rutschst so auf dem Stuhl herum, denn irgendwann kamst du dann ins Spiel. Also diese Webseite wurde quasi aufgemacht, der Austausch fand statt, es gab mehr Zugriffe, als du dir das erwartet hättest, Chris. Und dann,
als ich gedacht hatte,
auf einmal du, Claudia.
Ja, so ganz nebenbei, eigentlich wollten wir uns gar nicht, ne? Also wir haben immer, ne, wir waren beide in der Ehe, wir haben beide gesagt, nö, also wir wollen ja gar keinen anderen Partner. Es war mein Kunde, also das war mein Kunde am Telefon, den hatte ich vorher nie gesehen und wollte ihn auch eigentlich nie sehen. Habe mich blöderweise irgendwann mal in die Stimme verliebt. Dann tat er mir auch noch leid, dass er mit seiner Frau da so ein Leid hatte. Das hat er mir ja dann irgendwann dann doch auch erzählt. Der hat mir dann immer erzählt, und da muss ich schwärmer und da muss ich schnell heimfahren und hier die Zeit und dann ruft sie an und dann muss ich los. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich wusste überhaupt nicht, was der will von mir, ne? Oder was er mir da erzählt. Für mich war das irgendwie so, ne?
Ich denke, jemand, der nicht selbst in dieser Tretmühle drin ist, kann das nicht so richtig nachvollziehen.
Ich wusste ja nicht mal, was Eizellspende ist. Also ich bin mal ganz ehrlich, also ich wusste wohl, ich habe Eierstöcke, ja, ich hatte eine Gebärmutter, aber also mehr wusste ich jetzt auch nicht. Ich meine, klar, ich hatte ein Kind, bei mir war es genau umgekehrt. Ich wurde trotz Pille schwanger.
Das glaube ich dir jetzt nicht. Nein, also als unfruchtbare Frau, die quasi ja, ist das immer ganz schwer zu verstehen, dass das auch geht.
Richtig, genau. Und da ist es dann halt auch so, deswegen erzähle ich auch immer gern meine Geschichte. Ich bin trotz Pille mit meinem Mann damals schwanger geworden, obwohl wir uns getrennt haben. Also ich weiß genau an dem Tag, wo mein Kind gezeugt wurde, das habe ich sogar gespürt. Also wenn mir einer gesagt hätte, das spürt man, hey Satir, du hast sie nicht mehr alle. Also ich hatte das gespürt. Es kam als Antwort, wo ich dann gesagt habe, jetzt bin ich schwanger. Du kannst mich damit nicht binden. Dann dachte ich mir, na so ein Scheiß, was machen wir jetzt? Also für mich war es ganz schlimm. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, habe mich beraten lassen. Jeder meinte dann auch, du wärst so die Supermutti. Und ich, na gut. Also ich habe mich dann entschlossen, das Kind zu bekommen, war aber ganz alleine. Ich hatte also keine Familie. Also ich hatte wohl Mutter, Vater, aber die haben sich nie um mich geschert. Und sonst keinen. Meine Freundin, die dann meinte, komm, wir wuppen das Ding. Ja, die wurde dann auch noch schwanger und ist mit ihrem Mann mit der Bundeswehr nach Holland. Da war ich dann ganz alleine gesessen. Also es war traumhaft. Und deswegen erzähle ich das. Ich war alleinerziehende Mutter. Du bist auch Mama. Ich weiß nicht, ob ihr schon die Windpocken hattet. Ob du weißt, wie sowas ist?
Nee, im Moment, nee. Ja, ich weiß, was es ist. Ich hatte es selber und ich bin auch die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Also ich habe die andere Perspektive.
Genau, also dann, ich bin auch Alleinerziehende. Also meine Mama war auch alleinerziehend mit mir. Also ich kenne das auch. Aber das war für mich ganz schön hart. Und deswegen kann ich heute jede Entscheidung akzeptiere ich von jedem, der sagt, ich will ein Kind, so, so oder so. Kann ich alles nachvollziehen. Für mich ist es halt einfach damals so gewesen, wo ich dann das mit der Eizellspende, ich konnte halt nicht verstehen, wie kann ich so viel Geld dafür ausgeben. Also ich meine, ich hatte noch nie viel Geld und für mich war das dann, ach, das wäre ein tolles Haus oder Anzahlung oder Wohnung oder, also für mich war das halt unbegreiflich. Naja, und dann habe ich, wo wir dann zusammenkamen, also wirklich 1. September ist unser Stichtag immer gewesen, nicht gesucht, doch gefunden.
Und jetzt in Liebe verbunden.
Jetzt in Liebe verbunden, seit 16 ja. Jahren. Und ich muss sagen, für mich war das damals halt, ich habe mir gedacht, ja, er hat dann gesagt, ich stampfe das ein, ich will kein Kind mehr. Und ich, ach Gott sei Dank, der will auch kein Kind. Ne? Also für mich war das so eins lang. Ne? Ja, und dann irgendwann kam es dann, dass er dann gesagt hat, also es ist jetzt vorbei mit der Eizellspende, mit der Webseite, ich mag nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt guckst du da mal rein, was das überhaupt ist. Ne? Also irgendwie neugierig ist man ja als Frau. Ne?
Weil als Außenstehende würde ich jetzt sagen, ihr habt euch gefunden. Eure Ehen sind dann leider in die Brüche gegangen, aber ihr habt euch halt gefunden, wurdet glücklich
gemeinsam. Ach, nicht leider. Naja, ich sage es mal nicht leider. Es gab da schon vorher Situationen. Ich bin der Mensch, der immer sagt, also wenn was kaputt geht, dann war das schon vorher.
Vorher schon nicht mehr gepasst.
Oder miteinander hat man nicht gut kommuniziert. Und ich finde, eine intakte Beziehung hält alles aus. Ne?
Und an diesem Moment als Außenstehende, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mir dann denke, okay, dann hätte es ja eigentlich der Punkt sein können, wo ihr sagt, wir schließen jetzt mit diesem Thema unerfüllter Kinderwunsch, Eizellspende, Unfruchtbarkeit ab. Wir machen unser Ding. Und jetzt, 16 Jahre später, seid ihr voll immer noch irgendwie da, also...
Ja, genau, das war ja der...
Ne? Ganz kurz, das war auch für mich damals so, dass...
Ja, er wollte aufhören.
...eigentlich froh war, aus dieser Tretmühle rauszukommen, weil ich den Absprung nicht geschafft habe. Das geht wahrscheinlich sehr, sehr vielen Paaren so. Mhm. Das war für mich so der Punkt zu sagen, okay...
Jetzt höre ich auf.
Ist es rum? Oh. Ja, dieser psychische Druck fällt ab, ich kann damit aufhören.
Und das war ja eben dann, deswegen hatte ich das eben erzählt, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt guckst du da mal rein, was ist denn das überhaupt, ne? Seine Seite, ich sah da nur diese 1000 Flaggen und dachte mir, um Gottes Willen, das kann er wegen mir einstampfen. Aber dann bin ich auf dieses Forum gekommen und da habe ich dann gelesen, so ein bisschen quer gelesen und dachte ich mir, das kann doch der nicht zumachen, ne? Also da unterhalten sich die Mädels, da finden sich Freundschaften, die lachen, die weinen. Oh, und ich gehe jetzt auch zur Behandlung und wie war es denn bei dir? Mensch, hat da mal jemand einen Tipp für mich? Ich dachte mir, hä? Das ist ja richtig cool, ja? Also ich kannte vorher nie ein Forum, weil ich mich für sowas nie interessiert habe.
Das hat dich berührt.
Total. Mhm. Also ich war dann wirklich so da und habe dann zu ihm gesagt, nee du, also stopp, das machst du mal nicht zu. Also ich habe dann zu ihm gesagt, ich übernehme den menschlichen Part, er ist da raus, aber Das ganze Computerzeug da kenne ich mich nicht aus, habe ich gesagt, das muss er machen. Und dann habe ich mir überlegt, also als erstes diese Flaxseide musste weg, ich fand die so grausam. Und
Was
habe
macht ihr, was macht ihr eigentlich beruflich oder was, wo, aus welchen Richtung kommt ihr beide?
Also ich war mal, oder ich bin gelernter Kaufmann, war, oh Gott, 17, 18 Jahre im Rettungsdienst dann aktiv.
Daher auch die medizinische Kenntnis.
Bin dann wieder zurück ins Büro gewechselt und bin seit 2019, habe ich Multiple Sklerose und bin aufgrund dessen erwerbsunfähig.
Man muss aber auch sagen, er war Leiter im Einkauf, hatte 18 Angestellte unter sich und hat also auch, ja, auch in der Klinik gearbeitet, ne? Also ich tue dich
Ja,
nicht
das,
immer so
nein,
unter den
das,
Scheffel
nein, das,
stellen.
der medizinische
Ja,
Faktor
ist
ist
schon immer da
extremst
gewesen.
groß.
Ja. Und ja, ich bin so, ich habe schon viel erlebt in meinem Leben. Ich bin gelernte Verkäuferin, Kauffrau für Bürokommunikation dann auch noch gemacht, weil ich mir dachte, ich muss das mit Büro irgendwie verbinden. Habe dann Kaltakquise, Telefon gemacht, härtester Job, den es, glaube ich, gibt. Habe dann irgendwann festgestellt, naja, wo wir uns kennenlernen, er zog dann auch nach Nürnberg. Er kommt ja aus Fulda. Und dann ist er in ein Orthopädie-Geschäft. Da habe ich mich dann irgendwann vorgestellt, weil unser Traum war eigentlich immer noch
Zusammenarbeiten, ja.
zusammenarbeiten. Das war eigentlich so
Zusammen
Leben.
leben, zusammenarbeiten.
Und genau, und das war unser Ding. Und dann haben wir gesagt, das probieren wir. Und ich bin dahin, habe mich vorgestellt, ich habe gesagt, ich stelle dich ein, ich weiß noch nicht für was. Ich war dann 13 Jahre im Orthopädie-Geschäft für behinderte Kinder, für behinderte Menschen zuständig. Ich habe Termine ausgemacht, habe die auch psychisch ein bisschen unterstützt. Wo ich mir sagte, habe ich mir in diesen 13 Jahren auch unheimlich viel angeeignet. Ich rede zwar viel, aber ich kann auch, ob man es mir nicht glaubt, ich kann auch zuhören und kann auch unterstützen. Und das war dann eben so dieser Punkt, wo wir dann gesagt haben, komm, wir machen die Webseite. Das erste, weiß ich noch, es war ganz dunkelbraun, es war ein Mann, der sein Baby auf dem Arm hielt, weil ich das einfach schön fand. Und damit fing eigentlich alles an. Ja.
Und heute ist ja eizellspende.de nicht mehr dieses Forum mit den gefühlt 1000 Flaggen, sondern
Nee.
eine unfassbar, also erstmal wirklich, ich habe mir sie ja auch angeguckt, informative Webseite mit ganz, ganz, ganz viel Input, aber auch nach wie vor der Forumsmöglichkeit. Und es sind aber noch zwei, ich finde sehr, ja, also aus meiner Sicht so ein bisschen Herzstück eurer Arbeit auch aktuell Sachen dazugekommen. Das sind die Webinare auf der einen Seite und die Klinikreisen.
Ah, ich weiß jetzt nicht, ob du gerade siehst, dass ich echt Pipi in die Augen habe, weil mir geht es mal nah, wenn mir das jemand anders sagt. Ja, wir haben viel gemacht in diesen 16 Jahren. Ich habe mittlerweile auch meinen Job aufgeben müssen, aber mein Mann ja auch. Und wir haben dann überlegt, was machen wir jetzt? Also es ist bei uns wirklich so, wir sind keine Millionäre, was manche so denken, boah, die kriegen die Riesenkohle. Nee, ist leider gar nicht so, weil wir wirklich, ja, wir müssen jetzt praktisch in diesen Modus gehen, dass wir sagen, wir müssen auch Leute unterstützen. Also wir müssen nicht, wir machen das gerne, aber wir müssten da halt dann doch was verlangen. Wir haben das wirklich, kann man sagen, 16 Jahre alles aus eigener Tasche bezahlt.
Ehrenamtlich.
So
Und
kann man es
nebenher,
nennen.
ja, und nebenher gearbeitet irgendwie.
Ja, das
Und
auf
ja.
jeden Fall, ja. Und irgendwann ist halt auch mal so ein Cut, ne? Man kann dann irgendwann nicht mehr. Und Entschuldigung, dass ich das jetzt so erwähne, aber mich packt dann die Wut, wenn Influencer, nimm mal das, verdienen da Haufen Geld für Sachen, wo sie gar nicht ärztlich diese Betreuung eigentlich anbieten könnten für den Menschen. Und das ist halt dann so, ne, der Punkt, wo wir dann gesagt haben, komm, wir machen das jetzt. Wir haben uns viel Gedanken gemacht. Wir haben eine zweite Webseite.
Da kommen wir gleich drauf. Ich würde gerne
Okay.
erstmal noch, weil ich glaube nicht, dass alle, die hier zuhören, schon mal auf eurer Webseite waren. Und deswegen
Echt nicht.
fände ich's,
Immer
also
Fehler.
ich würde gerne alle so mit einbeziehen. Also, falls hier Menschen zuhören, die euch noch nicht kennen und die noch nicht auf euren beiden Webseiten waren, könnt ihr bitte erstmal zur eizellspende.de kurz erklären, was man da genau findet. Und ja. Was es beinhaltet. Und dann wechseln wir auch gleich zur aktuellen Webseite, zur neueren.
Relativ einfach auf eizellspende.de findest du aktuell alle Informationen rund um den Kinderwunsch. Wir haben die Seite damals ein bisschen aufgebohrt, jetzt mal, weil ich wollte auch nicht nur auf das Thema Eizellspende eingehen, sondern auch den allgemeinen Kinderwunsch. Deswegen haben wir da auch Infos zu allgemeinen Kinderwunschthemen, IVF und so weiter veröffentlicht.
Was aber leider nicht angenommen wird.
Was wir aber auch wieder zurückschrauben werden,
Ja, weil das eigentlich dann mehr
weil
auf
ich
meine
mich auf
Seite geht.
Eizellspende, wirklich nur noch auf Eizellspende fokussieren möchte. Wir haben dort aber, und das denke ich, ist ganz, ganz wichtig, für viele extremst wichtig. Wir haben inzwischen, ich glaube, über 50 Kinderwunschkliniken besucht,
Haben wir, ja.
haben dort Videos gedreht, und zwar so, wie wir die Klinik in dem Augenblick gesehen haben. Diese Videos werden auch nicht geschönt, da wird auch nichts
Ja.
geschnitten, außer zu Anfang, wenn es 20 Sekunden lang gar nichts ist, ja. Und die Klinikmitarbeiter werden auch angehalten, den Raum so zu lassen, wie er gerade ist.
Also da muss ich auch sagen, man sieht mich in meiner vollen Schönheit, mein Doppelkinn, meinen dicken Bauch. Oh, es ist immer, ich, wenn die Videos dann immer danach sehe, ich könnte dann immer, ich drehe dann immer durch. Wir bearbeiten jetzt gerade wieder 600 Videos. Wir kommen ja gerade aus Spanien wieder. Oder ich muss da manchmal sagen, also ach, mich könnte man echt rausschneiden. Mein Mann lernt auch dazu. Er macht jetzt schon andere Videos. Aber diese Videos, das ist nochmal so ein anderes Thema. Also was findet man auf der Eizellspende? Eizellspende, ich habe damals immer gesagt, hättest du es nicht Kinderwunsch nennen können, ne? Kinderwunsch.de. Weil mir haben immer die Mädels gesagt, wenn ich sage, warst du schon auf der Seite? Nee, also meine Eizellen kriegst du nicht. Und ich will nicht deine Eizellen. Ja, aber ich bin noch nicht so weit für Eizellspende. Und das ist dann immer der Punkt, wo man sich dann denkt, irgendwie dieser Name Eizellspende ist wirklich total fokussiert nur auf dieses Thema. Dass also da jetzt IVF, RoPA, alles angesprochen wird zum Beispiel, das sieht keiner. Und das ist irgendwie sehr schade. Und deswegen haben wir dann irgendwann einmal gesagt, wir machen das jetzt so, dass wir anfangen mit Webinars. Die Webinare, mittlerweile, wie viel haben wir? 500, 600? Ich habe keine Ahnung mehr. Also, wir führen
Das heißt,
Webinare.
ihr habt zum einen eben diese Klinikvideos und die sind dazu da, dass man als Paar, welches vielleicht auf der Suche nach einer passenden Klinik im Ausland ist, sich quasi durch euch schon mal angucken kann, wie es dort aussieht.
Ja,
Ja,
wobei.
das würde ich gerne noch mal dann auffassen im Bereich Mitgliederbereich, weil also Webinare, Mitgliederbereich ist komplett zwei verschiedene Themen. Und die Webinare sind eigentlich dafür da, die sind kostenfrei, ja, die kann sich jeder auch im Nachgang anschauen, was natürlich schade ist, weil wenn jemand mit dem Webinar ist, ist das immer toll, weil ich arbeite gerne mit Ärzten zusammen. Also ich möchte nichts gegen Korrespondenz und diese ganzen, wie heißen sie, Patientenbetreuer. Aber ich bin der Meinung, ein Webinar muss fachmännisch so gut sein, dass ich die Antworten der Patientin, ich nenne euch immer alle Patientinnen, dass ich die beantworten kann. Das heißt für mich, wenn jetzt eine Frage kommt, ich habe jetzt das Medikament so und so und habe da und da den Eisprung, wie soll ich denn das machen oder ist denn für mich überhaupt das oder das die Möglichkeit? Diese Fragen kann mir eine Patientenbetreuung nicht geben, deswegen mache ich nur Webinare mit Ärzten. Da biete ich dann auch an, einen 15-Minuten-Gratisgespräch mit dem Arzt. Das kriegst du sonst auch nicht immer. Und sie kriegen dann auch halt eben diesen Termin möglich gemacht. Und das ist jetzt Webinarthema. Das andere Thema, was du meinst, ist der Mitgliederbereich. Ich quatsche mal recht viel, mein Mann. Nee, der
Erzähl.
denkt, der darf nicht. Nee, nee, der kann auch, aber das ist halt so mein Baby geworden. Mitgliederbereich, wie schon gesagt, vor 9 Jahren war das ungefähr. Wir waren eben unterwegs und haben uns gedacht, wir gucken uns die nächste Klinik an. Das war in Prag. Und da waren wir eigentlich noch recht, ja, wir wussten gar nicht, wie man das richtig macht. Handy raus und gefilmt, ne? Aber mittlerweile können wir das auch richtig gut, denke ich mal. Man hat uns auch schon gesagt, na ja, ihr seid ja keine Profis. Und genau das ist der Punkt. Wir wollen keine Profis sein. Also ich, wenn es jetzt an der Tür klingelt, wenn mein Telefon klingelt, dann ist das so, dann ist das live. Das ist unser Ding. Wir sind, wie wir sind. Und gerade dieser Mitgliedsbereich soll euch Mädels helfen, durch unsere Augen zu sehen, wie es wirklich ist. Also wie er vorhin schon sagte, ne, wenn die dann alle losrennen, wenn wir kommen und ach, der Mülleimer ist voll und die Kaffeetassen steht da und die muss schnell weg, dann haue ich den auf die Finger und sage, lass das jetzt da stehen. Also der hat mir jetzt erst, ne, wir waren in Spanien in der Klinik, die fing dann an, ja, die Kaffeetasse und das Brot, na, das Brot tun wir aber weg. Habe ich gesagt, nee, jetzt lass doch das liegen. Also weil ich bin der Meinung, wenn du als Fremder wo reingehst, dann siehst du das ja auch so. Und die schönen, gehübschten Videos, die könnt ihr euch auf der Webseite anschauen. Wir haben jetzt aber Folgendes vor, da bin ich ganz ehrlich, wir machen den Mitgliedsbereich nochmal neu, nochmal schöner. Und wir haben vor, im Moment kann man ihn noch für 30 Euro im Monat buchen und anschauen. Ist ein Schutz für uns, weil die vielen lieben Nachmacher uns dann erstmal gucken, wie wir das machen und machen es dann gerne nach. Möchten wir nicht, deswegen haben wir da ein bisschen Schutz. Und wir haben jetzt festgestellt, dass viele das anschauen, aber ich glaube, die sind so überflutet, dass die gar nicht wissen, welche Klinik im Endeffekt dann doch die richtige ist.
Es ist eine große Masse an Videos, ne? Aber ich würde das gerne an der Stelle auch nochmal zusammenfassen. Also wer dort sich in diesem Mitgliederbereich aufhält, der bekommt halt verschiedenste Kliniken im europäischen Ausland präsentiert, ne? Mit vielen einzelnen Videos. Ja. Das heißt, wenn ich als Betroffene erwäge, eine Kinderwunschbehandlung im Ausland zu machen, könnte ich quasi in eurem Mitgliedbereich mir verschiedene Kliniken angucken. Das ist so die Idee. Ne?
Richtig, das ist die Idee, aber du fühlst dich da drin oder du wirst dich da drin relativ schnell verlieren, weil es inzwischen über 50 Stück sind.
Ja.
Und
da haben wir uns gedacht.
Und ich fokussierst dich auf irgendeine Klinik, das funktioniert einfach nicht. Du siehst dann 50 Kliniken im schlimmsten Falle. Und stehst nachher auch wieder da und sagst, was bitte soll ich jetzt tun?
Deswegen haben wir uns überlegt, auf unserer Webseite, also auf meiner Webseite, die ausschließlich auch, also nicht ausschließlich, die da ist, um zu helfen. Ich habe jetzt schon viele durch Mundpropaganda dann auch, also wir haben es ja noch nicht mal richtig veröffentlicht, also schon, aber nicht so, wie es vielleicht andere machen würden. Ich habe schon so viele Pärchen jetzt begleiten dürfen, begleite ich immer noch, viele sind auch, also jetzt schwanger, eine hat schon entbunden und das sind so Themen, wo ich mir dann denke, ja, was kann man da machen, gerade im Mitgliederbereich, und dann haben wir uns überlegt, wir werden das anders machen. Wir werden im Mitgliederbereich nur noch mit einer Klinikempfehlung zusammen präsentieren. Aus folgenden Gründen: Ich möchte nicht, dass jemand sagt, oh, geh mal in die Klinik, da wirst du schwanger. Ich war da schwanger. So. Jetzt hat diejenige vielleicht Endometriose, ja, und hat vielleicht noch einen Herzschrittmacher, hatte ich letztens erst jemanden. Ja, und jetzt ist aber diese eine Klinik, wo die andere schwanger war, gar nicht darauf spezialisiert. Also das bringt eigentlich gleich null, sag ich mal. Es kann Glück sein, dass es funktioniert. Und deswegen möchten wir, dass das wirklich nicht passiert. Wir wissen, was heißt Schulden abzuzahlen. Wir wissen, was es heißt, diese Summen aufzubringen. Und so eine Behandlung kostet nicht gerade 5,95 Euro. Und deswegen möchten wir den Mädels helfen. Wir bieten drei Kliniken an, die wir aufgrund eines Fragebogens mit gesundheitlicher Information an uns, die bekommen wir. Daraufhin suchen wir drei Kliniken raus. Ob offene Eizellspende, ne? Es sind ja so verschiedene Kriterien, oder man will nur eine Frau, man will einen deutschsprachigen Arzt, oder ach, der darf auch Englisch sprechen, oder was weiß ich was, ja. Also halt diese Informationen, wir suchen dann zusammen die Kliniken, bieten die an, und dann sollen sie sich die Kliniken und die Experten, weil von den Experten haben wir ja auch Videos, also einmal Experten, das sind die Ärzte, und einmal die Klinik selber. Die Videos dürfen Sie sich dann gerne anschauen und dann uns sagen, einer passt mir ja gar nicht. Und ich sage immer, Mädels, da geht es nicht um die Männer, da geht es um euch. Wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, sofort sagen, dann müssen wir halt nochmal eine andere raussuchen. Und bis jetzt kam es aber eigentlich so, einmal kam es vor, dass eine nicht so ganz happy war mit einer, wo wir rausgesucht haben. Und dann machen wir im Nachgang praktisch den Kontakt, stellen wir her zu den Ärzten. Also wir fragen natürlich, wir lassen uns auch alle schriftlich geben. Wir arbeiten auch sehr streng hier, dass er so ganz schlimm nach dem deutschen Datenschutzgesetz, ja, ist auch wichtig. Und da heißt es dann wirklich, wir fragen, wir lassen uns das schriftlich geben, wir fragen die Kliniken an, könnt ihr diesen Patienten gut versorgen? Könnt ihr das? Ja oder nein? Wir haben auch schon mal Absagen bekommen von Kliniken. Also, na, nur dass man mal sieht, weißt du, dass das nicht einfach so Larifari ist, naja, nimm mir mal die oder die.
Ihr
Na,
seid
also.
also an der Schnittstelle, ihr seid an der Schnittstelle zwischen Kliniken, Ärzten und PatientInnen,
Richtig.
ne? Nehmt so eine Art
Wir sind
Vermittlerrolle rein
mittendrin.
und da möchte genau, und da ihr seid im Grunde mittendrin, ihr begleitet, ihr informiert, ihr bietet eben Informationen, Aufklärung auf der Webseite an, Eizellspende. Da gibt es jetzt ja aktuell ausschließlich Videos aus dem Ausland, aus dem europäischen Ausland. Und jetzt aber gibt es ja inzwischen auch eine neue Webseite, deinekinderwunschmanager.de. Da würde ich gerne jetzt so ein bisschen den Sprung hinkriegen, weil ihr ja irgendwann festgestellt habt, wir wollen uns nicht mehr ausschließlich auf die Eizellspende konzentrieren. Es gibt einfach auch noch Bedarf, ja, rundum, also abseits von Eizellspende. Ihr hattet immer mehr Kontakte auch zu Betroffenen, für die das jetzt nicht unbedingt in Frage kommt. Könnt ihr vielleicht erzählen, was es mit dieser neuen Webseite auf sich hat?
Vielleicht mal ganz kurz, warum das generell entstanden ist. Es ist ja so, es gibt aktuell unheimlich viele Informationen. Es gibt unheimlich viele Plattformen, die aus dem Boden schießen. Es gibt unheimlich viele sogenannte Expertinnen oder Expertinnen in dem Bereich. Wenn man aber mal dahinter schaut, sind sie es nicht. Und deswegen haben wir uns gesagt, gerade aus der eigenen Erfahrung heraus möchten wir das eigentlich anders halten. Wir möchten eigentlich wirklich Informationen bieten, die den Paaren helfen, die fundiert sind. Auch diese Kliniksuche soll nicht nach irgendwas sein, weil ich dann behandelt war, musste da auch hingehen, sondern soll wirklich auf das Paar zugeschnitten sein. Und das findest du eigentlich unabhängig gar nicht. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, wir machen das unabhängig von allen Kliniken. Uns ist das egal, wenn ein Paar kommt und sagt, ich suche eine Klinik in Südkorea, ja, dann kriegt sie die dort auch. Ja, dann nehmen wir uns auch die Zeit und nehmen dahin den Kontakt auf und versuchen, das hinzukriegen oder
Wir haben
halt
jetzt
andere
gerade, wir
Sachen.
können ja gerade mal einen Fall erzählen, ein ganz schwieriger Fall, wo wir gerade dran sind. Wir wurden angeschrieben und zwar gibt es eine Frau, die hat ein Kind, alleinerziehende Mama. Dieses Kind, sie möchte gerne ein Geschwisterchen haben. Und das war damals eine
Nee,
Eizellspende
das Kind ist aus einer
aus einer
Embryonspende aus einer
Embryonenzelle.
tschechischen Klinik. Problem ist, die Frau ist jetzt 49, die Klinik ist pleite.
Ja.
Das heißt, sie kann in Tschechien definitiv nicht mehr behandelt werden.
Genau.
Diese Embryonen wurden an eine andere Klinik überführt und wir versuchen jetzt, diesen einen genetischen Zwilling
Zu
aus der
bekommen.
Tschechei rauszukriegen. In ein anderes Land, nach Spanien oder Griechenland, keine Ahnung,
Wo sie
wohin
noch
das,
behandelt
wo
werden
dann die
kann,
Reise
zum
hingehen
Alter.
würde, damit sie sich diesen genetischen Zwillingsembryo transferieren lassen kann.
Jetzt muss ich aber eins
Mein
noch kurz
Gott.
ein. Ja, ich muss da mal eins mit einbringen. Es ist ja, die manche denken auch immer, oh ey, da verlangen die jetzt auch ein Geld dafür. Ja, natürlich, aber wir verlangen nicht viel. Und das ist auch auf unserer Webseite, könnt ihr euch alle anschauen. Und ich finde halt, da steckt mehr dahinter, als, also sie fragt dann immer nach, und wie weit seid ihr und was habt ihr? Ja, bei uns ist es halt so, wir haben, ich habe immer mein goldenes Handy, das zeige ich immer. Da habe ich von jedem Arzt, von jeder Klinik, von jeder Klinikleitung die privaten Nummern drin. Die hat nicht jeder. Also das glaube ich nicht. Und ich bin dann ein Mensch, ich rufe da an und sage, ey, hallo, mit meinem super Englisch, mein Mann macht es dann meistens. Und wir fragen danach. Wir haben also über diese Klinik leider keinen Kontakt mehr bekommen. Dann haben wir aber gewusst, wohin diese Embryo kommt, haben dann da die Klinikleitung angeschrieben. Mittlerweile haben wir auch erfahren, dass da auch schon Mitarbeiter aufgehört haben, die ich Gott sei Dank die Handynummer von denen noch hatte, die wiederum Kontakt zu diesem Labor hat, wo jetzt der Embryo hinkommt. die uns jetzt angeschrieben hat nach 5 Tagen und meinte, ist nicht möglich. Wir jetzt oder du?
Ich habe jetzt gestern dann halt versucht, den Klinikchef nochmal zu erreichen. Gehe dann über eine Ethikkommission in der Tschechischen Republik.
Musst du mal überlegen, ne?
Um zu gucken, ob wir aus ethischen Gründen, weil ja der genetische Zwilling da ist,
ja.
Warum sollen die dann nicht zusammen aufwachsen?
Richtig.
Oder die Chance haben, zusammen aufzuwachsen, als wenn sie komplett getrennt sind, dass wir darüber jetzt gucken, dass wir diesen Embryo rauskriegen.
Ja, also das ist dann so unsere Arbeit. Oder ein Pärchen schreibt uns an, wir waren in der tschechischen Klinik, haben 1500 Euro anbezahlt, seit Dezember tut sich nichts. Wir sind sehr unglücklich. Ja, wir haben mit dem Chef gesprochen, das Geld kam wieder zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass, bitte nicht falsch verstehen, nicht, dass einer sagt, oh, wir haben da Probleme, wir möchten unser Geld wieder. Nee, also nee, so nicht. Also bei uns ist es einfach so, wir probieren zu helfen, wo es zu helfen ist.
Aber wir, eben nicht als Kinderwunsch-Coaches oder TherapeutInnen, also so nicht, sondern ihr seid, ja, es klingt für mich wirklich so, wie ihr auch eure Webseite nennt, Kinderwunsch-Manager.
Richtig.
Als Manager.
Genau. Ja, Coaches und, gibt es wie es anderen mehr. Es gibt keine einheitliche Ausbildung für Coaches. Coach kann sich inzwischen jeder
schon. Mein Mann sagt immer zu mir, mach doch da mal so eine Ausbildung mit, dann hast du ein Zertifikat. Dann sag ich, für was brauche ich ein Zertifikat? Ich kann mir die Bude hier zukleistern mit Zertifikaten, die hinter mir hängen, dass alle sagen, boah, ey, cool, die hat, ne? Nee, wir sind eigentlich, wie wir sind. Und ich möchte das eigentlich auch so beibehalten. Und ich muss mich für keinen irgendwie rechtfertigen. Ich muss für keinen irgendwie was beweisen, wer ich bin, was ich kann. Mir langt's, wenn meine Mädels mir sagen, danke Claudia, dass du uns geholfen hast. Danke, dass du da warst für uns. Schön, dass wir unser Kind haben. Super, dass du uns so begleitet hast. Oder wenn es dann heißt, ach, ich komme auf Empfehlung von, sei auch so schön, ne? Und ich sage immer, ich bin kein Wundermensch. Ich kann auch nicht sagen, du wirst schwanger in die Klinik, wo ich dich schicke. Aber wir suchen das Beste für dich raus und machen zum Beispiel, wir haben auch jemanden, den wir begleitet haben. Wir haben ja auch Kinderwunsch-Kämpferinnen auf unserer Webseite, die ihre Geschichte erzählen. Da haben wir zum Beispiel die Ramona, die habe ich begleitet nach Dänemark. So, Dänemark hat dann leider nicht geklappt, muss man aber auch sagen, da hat auch die Ärztin gesagt, den Versuch, wenn wir jetzt machen, wird nicht funktionieren. Sie hat es probiert, hat nicht funktioniert, ist durch mich jetzt hier, die kommt aus dem Frankenland, zu einem Arzt geschickt worden, zu einem Professor, der sie jetzt operiert. Wir werden übernächste Woche mit ihr ein Webinar haben, Donnerstag, schaut es einfach mal rein. Da erzählt sie dann auch, wie es weitergeht. Ne? Wir haben Kinderwunschkämpferinnen, die wirklich, wenn ich da dran denke, ne, wie jetzt auch zum Beispiel die Mela, die jetzt nach Spanien ist, die jetzt endlich ihr eigenes Kind vielleicht bald bekommt, ja. Mhm. Das sind alles so Sachen, wo wir uns wirklich auch eingesetzt haben und die richtigen Kliniken rauszusuchen. Wenn du das nicht Hilfe annimmst oder bekommst, da bist du verratzt, weil du die Leute nutzen das aus. Die sehen, die will ja Kind, da kann man abzocken, es ist so. Und wie viele Kliniken wollen nicht, dass du schwanger wirst? Ihr werdet es nicht glauben. Also es gibt Kliniken, die wollen das nicht, weil sie einfach nur ans Geld denken.
Also es ist auf jeden Fall wirklich eine Herausforderung, gerade wenn man eben eine Behandlung im Ausland erwägt, da irgendwie durchzublicken. Jetzt ist es aber auch so, das kommt natürlich nicht für alle in Frage. Viele, viele Betroffene bleiben in Deutschland, in deutschen Kliniken mit ihren Behandlungen da. Habt ihr da in irgendeiner Weise auch etwas geplant? Weil bisher seid ihr ja hauptsächlich im Ausland unterwegs gewesen. Inwieweit wollt ihr Betroffenen helfen, für die vielleicht nur eine Behandlung in Deutschland in Frage kommt?
Mach mal schon.
Meine letzte Frage, bevor wir dann zum zweiten Themenblock dieser Folge kommen, weil sonst verzetteln wir uns.
Okay. Ja, wir machen das ja schon. Wir arbeiten ja schon mit deutschen
Kliniken. Wir überlegen aber auch.
Ach, das macht ihr, weil das war für mich auf der Webseite noch nicht so ersichtlich tatsächlich.
Es gibt noch keine Videos dazu. Wir erwägen diesen Schritt schon zu machen. Problem ist, dass aktuell die deutschen Kliniken da noch so ein bisschen verschlossen sind. Die sind gegenüber denen noch nicht so offen, wie es die ausländischen Kliniken sind.
Und das bedarf, auch die Erfahrung, ne?
Es bedarf wahrscheinlich noch jede Menge Überzeugungsarbeit. Wenn wir es mal geschafft haben, die ersten 2, 3 Kliniken besucht zu haben, dann denke ich, dass das sich auch öffnen wird. Aber es ist ein Schritt, der mit Sicherheit noch nicht bis Ende Oktober abgeschlossen ist,
Nee.
sondern
Oh.
noch 2, 3 Jahre dauern wird, denke
Da
ich.
möchte ich aber noch kurz dann zum Abschluss dann kommen. Also wir werden, was wir noch vorhaben, bitte notiert es euch, ich glaube, der 14. und 15. März nächsten Jahr werden wir wieder durchstarten mit unserer Online-Messe. Wir möchten nämlich, dass ihr nicht irgendwo nach Berlin oder nach Köln fahren müsst und Hotel buchen und essen gehen müsst. Wir waren die Ersten, die die Online-Messe ins Leben gerufen hat. Haben auch da die Möglichkeit, eine halbe Stunde immer mit dem Arzt zu sprechen, alles kostenfrei. Du musst nicht reisen, du musst nicht weg, du kannst daheim am Computer das machen oder am PC oder am Handy. Dann werden wir, unser nächstes Ding ist eben der Mitgliedbereich, der neue, ja, wo wir dann aber auch die Klinikberatung mit anbieten. Anders werden wir ihn nicht mehr freigeben, weil das bringt so nichts. Dann haben wir gesagt, wir möchten, ja, wir starten, komm, wir verraten es einfach. Wir machen nämlich auch eine
Verratet. Aha.
Podcast-Reihe, aber nicht so wie ihr, so wie andere. Es wird was ganz Besonderes. Wir arbeiten da schon seit Juni dran. Und dann werden wir auf jeden Fall auch deutsche Kliniken anschauen, deswegen auch die neue Webseite. Weil auf Eizellspende, wo wir deutsche Kliniken angefragt haben, hat jeder gesagt, machen wir nicht. Ne? Weil es ja verboten ist, die
Eben,
Eizellspende
ja.
anzubieten. Und wir haben aber auch deutsche Ärzte, wo wir sagen, mit denen möchten wir nicht mehr zusammenarbeiten, weil da ist auch nur Abzocke, wo wir sagen, oh mein Gott, wie traurig ist
Okay.
so.
In diese Richtung zielen auch 2 Fragen, die wir aus unserer Community gestellt bekommen haben. Da geht es allerdings auch wirklich in erster Linie um Eizellspende. Das ist ja eben auch ja das Thema, womit es quasi mit euch und den Plattformen angefangen hat. Eine ganz simple Informationsfrage eigentlich. Ja, wir wissen alle, in Deutschland ist es nicht erlaubt. Das Embryonenschutzgesetz verbietet Eizellspende. In welchen Ländern in Europa ist denn Eizellspende aktuell erlaubt?
Gehen wir doch einfach mal andersrum. In Deutschland ist es nicht erlaubt. In der Schweiz, die sind, soweit ich weiß, aktuell dran, es zu erlauben. Und ansonsten gibt es nicht viele Länder, wo es nicht erlaubt ist. Also eigentlich um uns herum ist es überall möglich.
Ja, aber die viele deutsche Betroffene, die gehen dann in welche Länder? Also welche Länder, was ist so eure Erfahrung?
Die meisten sagen, ich gehe nach Tschechien, weil es da der nächste Weg ist. Vorsicht, bin ich jetzt der Meinung, Tschechien muss man ein bisschen aufpassen. Die haben in den letzten Jahren, deswegen, ich weiß nicht, ob ihr seht es auf unserer Seite, wir arbeiten nur noch mit einer einzigen tschechischen Klinik zusammen. Da ist zu viel passiert, wo ich mir sage, das kann ich nicht vereinbaren, da kann ich keine Mädels hinschicken. Also, wer in die Tschechei geht und möchte eine gute Klinik, meldet euch bei uns. Ja, also ich habe Bauchweh, wenn manche in die Tschechei gehen. Ne? Ja, wohin
Aber
gehen sie dann?
ansonsten hast du im Prinzip, ich sage mal,
Spanien.
Dänemark, Tschechien, Spanien, das sind so die Hochburgen.
Ja.
Und
Ja.
dann kommt halt, je nachdem, was du machen möchtest, Portugal, Griechenland, Polen ist auch noch ein Land, was
Genau.
relativ
Da kommt ja auch
stark
drauf an.
frequentiert ist.
Ja, es kommt ja darauf
Und
an, ob Eizellspende oder anonyme, ne?
ja. Genau, darauf wollte ich gleich auch noch mal drauf eingehen. Mit welchen Kosten muss ich denn ungefähr rechnen pro Eizellspendezyklus? Kann man das so allgemein sagen oder ist es auch wirklich von Land zu Land, von Klinik zu Klinik
Es
unterschiedlich?
ist, inzwischen ist es wirklich so, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist.
Ja.
Früher war es so, dass du gesagt bekommen hast, die Behandlung kostet dich 3.000 € und das war's.
Lang
Inzwischen ist es
her.
aber so, dass die Kliniken individuelle Pakete schnüren, die meisten Kliniken. Aber ich sage mal, man kann sich darauf einstellen, ab 6.000 bis 7.000 € nach oben offen. Ja.
Also es kommt halt darauf an, brauchst du eine Klavierbegleitung, brauchst du ein Pianistenkonzert mit bei der
Beim
Eizell,
Transfer.
beim Transfer, oder sagst du, du, mir langt es, wenn ich da einfach schnell in der Mittagspause mal hinmarschiere. Also wirklich, es gibt die unmöglichsten Sachen, wo ich mir sage, wow. Man sieht das dann auch in unseren Videos. Also Entweder man geht mit Straßenschuhen einfach rein, wie beim Gyn-Arzt, und lässt sich das mal eben transferieren. Oder man geht natürlich dahin, wo man komplett zugekleistert ist, also mit Cappy, und also man darf eigentlich gar nichts sehen, ohne Make-up, ohne Deo, ohne alles. Ist auch eine Möglichkeit. Also ich sage ja, und es gibt Kliniken, ich sage ja, High-End und normal und ja, ganz einfach.
Ja, aber es ist auf jeden Fall viel, viel, viel Geld, was da zusammenkommt. Das muss man wissen, ne?
Was
Ja.
aber auch
Und man
ist,
weiß ja eben auch nicht, ob es sofort klappt dann, ne? Also das ist ja
es
auch nochmal.
weiß nicht, ob es gleich klappt,
Ja.
aber man sollte auch als Patient sich nicht alles aufdrehen lassen.
Richtig, wollte gerade sagen, nicht so
Das
viele Add-ons,
ist
ne?
das, was
Ja.
Kliniken relativ gerne machen. Natürlich unter dem Hintergrund Geld zu verdienen, natürlich unter dem Hintergrund dem Patienten ein gutes Gefühl zu vermitteln, zu sagen, du hast alles unternommen, was du machen kannst. Aber viele dieser Geschichten sind nicht unbedingt nötig, zumindest noch nicht ganz zu Anfang.
Ja, auch wenn man sagt, zum Beispiel, wir haben auch Ärzte, wo ich mir gedacht habe, oh, die sind ganz unterschiedlicher Meinung, oder Professoren, die aber der gleichen Meinung sind und sagen zum Beispiel, das und das, zum Beispiel Kiergene, ne? Da jammern sie alle, oh, und Kiergene hin und her. Die sagen alle, das ist nur Geldmacherei. Jeder Mensch hat die. Und es ist gut, dass man die hat, ja. Und ob die jetzt erhöht sind oder so, ich sage, es sind so unterschiedliche Meinungen, und man
Naja,
kann.
einfach auch, weil ja auch der Forschungsstand ja nicht überall, also der ist ja noch nicht in allen Bereichen des unerfüllten Kinderwunsches und Unfruchtbarkeit einheitlich. Also es wird ja nach wie vor geforscht und es gibt einfach zu vielen Themen noch keine abschließenden wissenschaftlichen fundierten Ergebnisse. Also das haben selbst Christoph und ich während unserer Kinderwunschbehandlung mehrfach erfahren, dass wir von irgendeiner Behandlung gehört hatten und unser Arzt gesagt hat, alles Quatsch, und der nächste Arzt gesagt hat, nee, das könnte man mal machen. Ne? Also.
Genau, es ist aber dann auch meistens hier,
Man
ne?
sollte sich aber zumindest mal schlau machen, ob es Studien in dem Bereich gibt
Ja.
und vor allen Dingen, wer die Studien finanziert hat.
Richtig.
Weil zum Beispiel dieses Thema Einnistungsfenster, gibt es Studien, diese Studien sind von dem Hersteller gemacht worden, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das zum
Der
Beispiel alles Quatsch ist.
ERA-Test, ne?
Richtig, dass das alles
Mhm.
Quatsch ist, es bringt eigentlich gar nichts.
Richtig.
Ja, aber es kostet halt 500 €.
Also wir haben auf meiner Webseite deine-Kinderwunschmanager Wissenswertes, und da kann man sich gerne auch einlesen. Was ist ein ERA-Test? Was ist, ach Gott, wie heißt es?
MR-Test,
MR-Test,
Alice, sagte
Alice.
ich, PGT.
Also wir waren, und die Bilder, die dazu sind, sind auch wirklich alles aus Kliniken gemacht. Also wir sind da wirklich in die Labore reingefahren, ins größte Labor, wo wir wirklich alles gemacht haben. Es sind ein paar wenige Bilder, wo wir keine bringen konnten. Aber wir haben uns damit auch beschäftigt und haben ausführlich, oder zum Beispiel PhenoMatch, ne? Manche wissen gar nicht, was richtig PhenoMatch ist. Wir sind direkt zu PhenoMatch, haben gefragt, hier, könnt ihr uns einen Artikel richtig geben, damit wir wissen und es auch richtig weitergeben. Also PhenoMatch hat uns das gegeben. Ich sage, das sind so Kleinigkeiten, die uns ausmachen im Vergleich zu anderen, ne? Also
Ihr
wir
habt euch
sehen die ganz.
einfach, ihr habt euch mit den Jahren einfach nicht nur dieses Netzwerk selbst erarbeitet, sondern einfach auch ein Wahnsinnswissen in den unterschiedlichsten
Ja,
Bereichen, ne?
doch.
Durch die vielen Jahre, die ihr euch jetzt schon damit beschäftigt.
Ja.
Und nochmal wegen dem Preis, darf ich nochmal kurz wegen dem Preis, weil mich das auch viele fragen, ja, was kostet mich das ungefähr? Also ganz klar, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat was anderes. Und jeder Mensch braucht vielleicht der eine das, der andere das. Und das machen dann auch schon wieder die Preise aus. Wenn ich jetzt sage, naja, eine Eizellspende liegt sie vielleicht bei 5.000, jetzt braucht ihr aber so viel Medikamente, dieses ganze Vorbereiten, dann vielleicht noch da Vitamine und da vielleicht noch dieses und jenes, dann liegt die vielleicht bei 8.000, 9.000, dann trifft die dir der Schlag, ne? Oder bei der anderen sagst du, naja, bis bei 8.000, 9.000, die überlegen sich's und sagen, nee, das ist mir zu teuer, und vielleicht wäre es bei denen nur 5.000, weißt du, was ich meine? Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich bin immer der Meinung, deswegen machen wir drei Kliniken, dass die Leute sich dann auch die Preise natürlich geben lassen, dass sie wissen, aha, was spricht mich an? Und wir waren gerade in Spanien mit einem Pärchen unterwegs, den haben wir zwei Kliniken, sind wir mit denen mit reinmarschiert, die waren total happy. Und dann hat man am nächsten Tag wirklich gesehen, ne, die waren total überrascht, boah, da das, da das, der sieht so, der sieht so. Habe ich gesagt, na gut, jetzt haben wir noch eine dritte Klinik, hat gesagt, aber dann ist schon genug, ne? Weil da muss man ja dann auch schon entscheiden, was auch schwer fällt. Ne?
Viele ja, Betroffene, für die eine Eizellspende in Frage kommt, die vielleicht auch aktuell darüber nachdenken, werden sich mit Sicherheit intensiv mit der Frage auseinandersetzen: anonyme Spende, offene Spende. Könntet ihr erstmal erklären, was eine anonyme Spende ist, was eine offene als erstes, und dann kurz einen Überblick geben, in welchen Ländern die offene Spende möglich ist und in welchen Ländern nur die anonyme?
Ich denke, man muss die Begrifflichkeiten erstmal generell erklären. Also anonyme Spende heißt definitiv, dass Spenderin und Empfängerin niemals einen Kontakt bekommen, auch die Kinder nicht.
Aber da würde
Dann,
ich kurz gleich.
das ist die, warte mal,
Ja.
das ist die sogenannte Non-ID-Release-Spende.
Ja,
Dann
richtig.
muss man sagen, dann gibt es die ID-Release-Spende. Das ist da, wo das Kind die Möglichkeit hat, mit der Spenderin einmalig Kontakt aufzunehmen, wenn sie 18 ist. Aber
Ja, da gibt es auch
Problem
Unterschiede.
ist, dass die Spenderin nicht verpflichtet ist, wenn sie einen Wohnortwechsel macht, sich weiterhin zu melden bei einem Register. Das heißt, wenn die Spenderin mal weg verreist ist, also ins Ausland von mir ist gezogen ist, von, keine Ahnung, Dänemark nach Australien, dann ist das auch dahin.
Richtig, das
Das
haben
heißt, die
wir.
Spenderin kann Kontakt aufnehmen, aber nicht
Nein, nein,
das
das
Kind
Kind.
zur
Das
Spenderin.
Kind
Das
kann
Kind. Okay.
Kontakt aufnehmen.
Aber.
Und dann haben wir die
Ja.
sogenannte offene, Schrägstrich bekannte Eizellspende. Das ist das, wenn sich die Spenderin und die Empfängerin vorher schon kennen. Deswegen, das muss man, diese Begrifflichkeiten werden leider in Deutschland so ein bisschen falsch beschrieben. Und diese ID-Release-Eizellspende ist aktuell möglich in Portugal, in Dänemark, seit kurzem in Griechenland und, soweit ich weiß, in Norwegen. Eine offene Eizellspende, wo du deine Eizellspenderin mitbringen kannst, zum Beispiel, was jetzt eine Schwester ist oder Bekannte oder irgendwas, da kannst du nach Belgien gehen.
Ja, nach Belgien, nach Dänemark auch?
Nein.
Ah ja, okay, weil das war, gut, da war ich auch falsch informiert. Für mich war in
Zähle
meiner
das.
Wahrnehmung Dänemark immer das Land, wo in
Nee,
Sachen
das.
Eizellspende die größtmöglichste Transparenz ist. Aber das ist
Nee,
offenbar nicht so.
überhaupt nicht. Und in allen anderen Ländern ist praktisch nur diese anonyme Eizellspende möglich.
Da möchte ich aber noch was dazu sagen und das werdet ihr sehen auf meinen Fragen, die ich immer den Ärzten stelle. Wie ist es, angenommen, man hat jetzt eine anonyme Eizellspende, das Kind ist jetzt da, das Kind ist 6 Jahre alt und erkrankt an Leukämie zum Beispiel. Was mache ich denn dann? Ne? Das ist immer so als Mama
Gute
meine
Frage.
Frage. Ne?
Ja.
Und das frage ich jede Klinik, jeden Arzt. Und dann kriege ich immer wieder, bis auf ein paar wenige, immer die gleiche Antwort. Also in Spanien gibt es ein Gesetz, wo sagt, wenn so ein Fall ist, darf man anfragen. Also die Klinik darf die Spenderin anfragen. In Dänemark gibt es auch Kliniken, die sagen, nö, wir schützen unsere Spenderinnen, wir fragen die nicht an. Das sage ich, naja, es würde jetzt nicht jede Woche vorkommen, kann man da nicht. Nein, das machen die nicht. Also es gibt Kliniken in Dänemark oder eine Klinik, wo ich kenne, die das nicht machen. Wo ich schade finde, weil ich mir dann auch wiederum sage, warum nicht? Ne? Weil es gibt ja auch in Dänemark anonym oder offene. Also wir reden gerade bei einer offenen, die würden zum Beispiel auch nicht die Spenderin anfragen, obwohl ja dann das Kind mit 18 die Möglichkeit hätte. Ich hatte,
Aber
wann
auch
war das
erst
vor?
mit 18, und dann ist ja auch die Frage, ob die Spenderin dann antwortet. Das ist ja, steht ja noch mal auf einem völlig anderen
Nee,
Blatt, ne?
nee,
Also
nee. Sie ist
sie ist
verpflichtet.
verpflichtet
Ah,
zu
okay.
antworten, zumindest einmalig zu antworten.
In Dänemark. Stopp. Ja,
Inwieweit
genau.
das dann eine weitere Kontaktaufnahme ist, obliegt dann dem
Der
Kind
Spenderin.
und der Spenderin.
Aber anders ist es. Ich hatte jetzt vorgestern mit Portugal ein Gespräch, weil mich das auch sehr interessiert hat und ich wollte mich hier heute auch vorbereiten. Also in Portugal ist es ein bisschen anders wie in Dänemark. In Dänemark kriegst du einen Katalog. Da kannst du dein Kind raussuchen. So. Also so sah es aus. Hier
Die
blond-blaue
Spenderin.
Augen, Spenderin. Ne? Also kannst du die raussuchen. So. In Portugal geht das nicht, weil Portugal sehr klein ist. In Portugal kannst du angeben, ich möchte jetzt zum Beispiel, also sagen wir mal, ich bin blond, habe braune Augen, mein Partner ebenso. Dann kann ich aber sagen, ich möchte aber ein Kind mit blauen Augen und schwarzen Haaren zum Beispiel. Das kann man sich raussuchen. Man kann sich auch, das ist dann Kategorie einfach. Kategorie besonders ist dann noch, wenn ich sage, ja, ich möchte, dass das aus einer Arztfamilie kommt, dass es sehr musisch ist, dass es Klavier spielt oder was weiß ich was. Also das ist so richtig, ich finde immer so ein bisschen so katalogmäßig.
Es ist, ich finde, ich möchte gerade, es tut mir wirklich schwer, das jetzt gerade nicht zu bewerten, ganz ehrlich, aber
Ja,
ich finde es
bitte,
ganz,
mach's
ganz
auch nicht.
absurd.
Ja,
Ich finde es trotzdem irgendwie absurd, ja.
ich finde es genauso, aber ich finde es dann krass. Sie zeigen keine Kinderbilder aus folgenden Gründen, weil Portugal so klein ist. Und wenn man da das Bild sieht, dann sagt man, ach, das ist doch von der Frau Meier hier die Tochter. Weißt du, so, ne? Also da sind die sehr streng. Und man hat mir ganz klar gesagt, weil ich dann gesagt habe, ja, was bringt jetzt die offene Eizellspende? Also die machen nur offene Eizellspende in der einen Klinik, wo ich angefragt habe. Und dann sagte die so zu mir, naja, dann sage ich, ja, mit 18 kann dann das Kind, also nicht die Eltern, wirklich nur das Kind rantreten. Ja, kann es. Aber was ist, habe ich gesagt, was ist, wenn die nach Australien ist? Sagt sie, du, es kann auch sein, wenn die schon vier Kinder hat, dass die sagt, ich möchte das nicht. Und dann ist der Fall gegessen. Man kann von einem Vertrag in dem Sinn zurücktreten. Also ich sage zu jedem offene Eizellspende, überlegt es euch gut, ob ihr das wirklich so wollt. Es ist jedem seine Geschichte,
Und
aber
ja, und ich nehme gerade mit, dass offen nicht gleich offen heißt. Das ist in
richtig.
jedem Land irgendwie anders. Und wer sich
Ja,
damit beschäftigt, muss sich wirklich ganz genau überlegen, was heißt was in welchem Land, ne? Und
und es ist ja auch
was genau
keine
bedeutet das am
Garantie.
Ende?
Ja, und es ist
Ja.
keine Garantie, die hast du nie, weil ich sage heute, ja, ich möchte das, verpflichte mich, aber ich habe dann fünf Kinder und möchte das aber gar nicht, weil meine Kinder sagen, Mama, da hast du Mist gebaut vor 10 Jahren, 20 Jahren, was weiß ich. Ja, also man kann da jederzeit auch, hat die Spenderin die Möglichkeit auch zurückzutreten, auch in Dänemark.
Und was man definitiv auch noch nicht weiß, weil in Dänemark gibt es die offene oder diese ID-Release-Eizellspende zum Beispiel noch nicht seit 18 Jahren. Das
Genau.
heißt, es gibt noch keinerlei
Null.
Präzedenzfälle, wie verhält sich die Spenderin wirklich?
Also wir wissen das gar nicht, ne?
Ja,
Weil
auch die
Griechenland dieses Jahr, na, letztes
letztes
Jahr.
Jahr, auch die Kliniken sagen das, aber
Ja.
ich glaube, seit 13, 14 Jahren ist das offen.
Richtig. Ist
Wir
noch.
müssen erstmal schauen, wie es überhaupt dann da wird.
Es ist noch kein Kind 18, wo mal angeklopft hat und hat gesagt, ich möchte mal hier die Spenderin kennenlernen. Es ist noch nie der Fall gewesen, weil es es ja noch nicht so lange gibt. Da unterhalten wir
Ja,
uns gerne nochmal in 5 Jahren drüber, wie es denn dann wirklich.
das wäre auch wirklich, ja, ich finde auch total wichtig und so essentiell für diese, aus meiner Sicht auch wirklich so schwierige Thematik, wirklich mit Betroffenen ins Gespräch zu
Ja,
kommen. Da
absolut.
leite ich gleich zu. Ich leite auf diesen ja, letzten Part unserer Folge gleich hin. Vorher noch eine Community-Frage, die ich spannend fand. Es waren eigentlich eher zwei. An Chris. Für welche Form der Eizellspende hattet ihr euch damals entschieden? Und habt ihr euch damals auch in diesem ganzen Prozess mit den psychischen Folgen für die ja, gegebenenfalls entstehenden Kinder, die dann nicht entstanden sind, überhaupt auseinandergesetzt?
Also für welche Form haben wir uns entschieden? Es gab damals nur die anonyme Eizellspende. Von daher ist die Frage relativ schnell beantwortet. Außer man wäre in die Staaten, ja, okay, da hätte man sich die aus dem Katalog aussuchen können. Aber das war finanziell definitiv nicht machbar. Und die Folgen für das Kind, ich denke mal, dass das, ohne jetzt irgendwie mich falsch auszudrücken, nicht über, nein, überbewertet ist der falsche Ausdruck. Das Paar, was sich für einen Schritt entscheidet, eine Eizellspende zu machen, geht den Schritt ganz bewusst, weil es diesen unbändigen Kinderwunsch hat. Und ich bin mir zu 99,99% sicher, und ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gehört, dass dieses Paar, was die Eizellspende macht, das Kind auch nachher abgöttisch liebt. Das sind die Erfahrungen, die ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe, von Paaren, die wir begleitet haben. Deswegen stand das für uns niemals zur Debatte zu sagen, ja, sondern wenn das funktioniert hätte, wäre das bestimmt anders gewesen, als wenn ich vielleicht auf normalem Wege ein Kind kriege. Ja. Weil man gibt ja, man, und das ist bei den meisten Paaren so, die richten ihr Leben inzwischen nach dem Kinderwunsch aus. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass es ein Paar gibt, was alles daran setzt, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen, dann zu sagen, das Kind ist jetzt vielleicht doch nicht das, was ich haben wollte. Ich kann, also das schließt sich mir eigentlich
es geht mir an der aus. Stelle auch, es geht mir an der Stelle auch wirklich eher, ne, um die Folgen, was die Art der Entstehung für das Kind haben könnte, wenn es denn dann auf diese Weise entsteht. Also,
aber es gibt, ne? Also aber. Es gibt ja inzwischen so viel Leute, so viele Möglichkeiten, das Kind aufzuklären, wie es entstanden ist. Und ich bin mir sicher, wenn das damals bei mir funktioniert hätte, dass wir das Kind auch darüber aufgeklärt hätten, wie es entstanden ist. Und mein Schatzi sagt das immer so gern, wenn da jemand fragt oder wenn das so ein bisschen hadert, eigentlich bekomme ich doch von der Spenderin nur die Hülle.
Geschenkt.
Weil dieses ganze Epigenetische kommt von der Frau.
Das ist... Da falls ich was sagen darf. Das ist eigentlich nur an Chris gedacht. Ja, also ich habe gestern erst wieder ein Pärchen gehabt, die dann auch gesagt haben, Eizellspende ist immer noch weit entfernt, weil wir eigentlich das uns noch gar keine Gedanken gemacht haben, weil es ja nicht unser eigen ist. Und wenn ich das immer höre, das tut mir immer so in der Seele weh. Wir haben vor 9 Jahren jemanden begleitet, der eine Eizellspende gemacht hat. Die waren auch so, oh nee, und na, und haben es dann aber gemacht und wir sind heute noch in Kontakt. Ich habe gestern erst wieder Bilder bekommen und dann sagt sie immer, stell dir vor, und dann gehe ich einkaufen und dann sagt die, na, die ist dir aber wie aus dem Gesicht geschnitten, gell? Ach, die ist ja wie du. Und dann grinst sie immer innerlich in sich und denkt sich, ach Gott, wie süß, ne? Man sieht mal. Ich sage immer, Leute, ihr kriegt eine Hülle geschenkt. Es ist eine Möglichkeit, doch noch an ein Kind zu bekommen, ein Kind zu bekommen, an ein Kind zu kommen, oh Gott. Und ich finde es, manche adoptieren ja auch Kinder, da fragt ja dann auch keiner, ach, hast du das anders lieb oder, ne? Also, und diese Hülle, die kriege ich und das Kind kriegt ja, es wächst ja in mir heran, es kriegt meine Launen mit, es kriegt meine Stimme mit, die Stimme des Partners, es kriegt mein Blut, es ist deswegen, also ich finde, wir haben auch die Tanja, unsere Tanja Romano, die ist bei uns, als Coach gewesen, die hat 3 Kinder aus Eizellspende und ein normales, jetzt rede ich auch schon so blöd, also ein Kind, was sie auf normalem Weg bekommen hat. Und da fragte auch mal ihr Kind, sag mal, hast du mich anders lieb? Und dann sagt sie, das ist halt eine ganz andere Situation. Und ich finde einen Satz, den kann sich jeder merken, willst du Gene weitergeben? Oder willst du eine Familie haben? Und das ist eigentlich alles. Und ich denke, die Liebe, die man dann gibt und die man dem Kind hat, wir haben ein Pärchen, die haben auch ein behindertes Kind bekommen, aber lieben das genauso. Und da frage ich mich nicht, ja, toll, Eizellspende, behindertes Kind. Es ist ein Kind, ja. Das muss man mal so sehen.
Ich kann das nachvollziehen und doch sind mir die Worte meiner Gästin aus der letzten Folge noch sehr, sehr, sehr deutlich im Kopf. Wir haben in unserer letzten Folge, in der 15. Folge, eine Frau interviewt, die eben mit Hilfe von Samenspende entstanden ist. In den 90er Jahren auf anonyme Art und Weise, das muss man dazu auch wissen. Also sie hat nicht so ohne weiteres die Möglichkeit, ihren Vater, ihren genetischen Vater zu kontaktieren. Und sie ist auch aktiv im Verein Spenderkinder, hat es auf der Ebene sehr, sehr, sehr gut vernetzt, hat mit vielen gesprochen und sie sagt, Spenderkinder berichten von Leerstellen, also so gefühlten Leerstellen in ihrem Leben, vom Gefühl, nicht gewollt zu sein, vom biologischen Elternteil, das ist was Emotionales, ne? Und von mitunter ganz starken Identitätsproblemen. Und sie sagt, dass wirklich, sie schätzt, 80-90% aller Kinder, die mit Spendersamen oder mit Eizellspende entstehen, irgendwann ihre biologischen Eltern kennenlernen wollen, kontaktieren wollen.
Ja, kann ich verstehen. Ja.
Und meine Frage vor diesem Hintergrund an euch ist, wird eurer Erfahrung nach in den Kliniken ausreichend über diese Sicht und der Kinder und die Folgen auch für die Kinder aufgeklärt?
Nein.
Kliniken bieten eine psychologische Betreuung an. Ja. Kliniken bieten die psychologische Betreuung hauptsächlich für die Spenderin an. Kliniken bieten für das Empfängerpaar Es wird angeboten, eine psychologische Betreuung, ja. Ich weiß nicht, ob sie von den Empfängern angenommen wird. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, in dem Zusammenhang wird gerade, was auf der klinischen Seite ist, zu wenig getan.
Ja. Die können es aber auch nicht. Ganz kurz, wenn ich jetzt nach Spanien gehe und frage danach nach der offenen Spende, was jetzt da eine Möglichkeit wäre, die interessiert es nicht, weil sie sie auch gar nicht anbieten. Ja. Und deswegen, also die könnten ja nie sagen, naja, man könnte eine offene, weil dann würden sie ja dich als Patient eigentlich wieder wegschicken. Ja. Dafür sind dann deine Kinderwunschmanager oder hier Eizellspende da, um da wirklich nochmal kurz vorher zu sagen, du pass mal auf, was ist dir wichtig, woran liegt es und nochmal aufklären. Ich hatte gestern ein Kennenlerngespräch, geht 15 Minuten, wir haben 1 Stunde 15 geredet, auch dann am Schluss lange über dieses Thema offene Eizellspende oder anonyme. Ja, und Kliniken, die können das ja gar
Klinik.
nicht. Das darfst du,
Aber
das darf man denen aber auch nicht vorhalten oder so, weil es ist verständlich, ja, finde ich jetzt. Also wenn ich nach Spanien gehe, dass die sich nicht auskennen
klar,
mit der offenen.
was? Dann ist es anonym und dann muss man sich
Ja,
als Eltern im
richtig.
Klaren sein, dass das Kind keine Möglichkeit haben wird, dieser
Was?
Frage
Also,
nachzugehen, wenn es es dann möchte irgendwann, ne?
man muss das im Voraus klären oder im Voraus sich erkundigen und wissen, was man macht. Du schaust so, sind wir schon über der Zeit, war wahrscheinlich 1,5 Stunden.
Ja, also ja, das auch, aber wir sind ja jetzt gerade im Endspurt, von
Ja.
daher alles halb so
Ja,
wild.
okay.
Hier
Ich
hat
will
mir
aber.
kam gerade irgend hier hat gerade was aufgeploppt, deswegen war ich gerade so kurz
So. Ach so,
irritiert,
okay.
aber
Warte mal. Ich wollte nur kurz sagen, weil du das so sagst, da fehlt irgendwas. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man wissen will, woher man kommt. Samenspende ist ja in Deutschland auch erlaubt, was ich nicht verstehen kann, warum man eine anonyme Samenspende macht, weil es gibt auch offene Samenspenden, die gibt es. Und wenn ich jetzt nur von dem ausgehe, wie die Frage gestellt war, ist man dann vielleicht weniger geliebt oder ist man überhaupt geliebt? Also die Frage kann man sich schenken.
Nee,
Warum
das
macht
meinte ich auch
denn?
nicht.
Ach so.
Das meinte ich, nee. Es geht nicht um die Frage, genug geliebt zu sein. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht wirklich um diese Frage nach der Identität und das tief verwurzelte Gefühl von den biologischen Eltern, weil sie ja quasi eine Spende gegeben haben, aber offenbar dann kein Interesse hatten, mit dem Kind aufzuwachsen, nicht
Ja.
gewollt zu sein. Das ist das, was ich mitgenommen
Also,
habe, ne, aus dem Gespräch
ja,
in der
aber
Folge.
man muss auch ehrlich sagen, also wir sind die ersten und einzigen, die eine Spenderin
Interviewt haben.
interviewt haben. Also ich habe wirklich ein Interview mit einer Spenderin gemacht,
Das habe ich mir angeguckt, ja.
die mir klipp und klar, hast du gesehen, was sie gesagt hat oder gehört, ich mache das gerne, weil ich helfen will. Ich glaube, dass auch bei vielen natürlich ein finanzieller Faktor ist. Also ich sage, ich persönlich bin der Meinung, das ist meine Meinung, zu 80% macht man sowas, bin ich der Meinung, aus finanziellen Gründen. Sei es, ob ich mein Studium damit finanziere, ja, oder mir, manche haben vielleicht gerade nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken und sind gerade am Existenzminimum und machen das dann, ja. Aber ich glaube, dass man zum Beispiel sagt, ich habe auch schon mal zu meinem Mann gesagt, na, eigentlich könntest du doch Samen spenden, um anderen zu helfen. Aber ich hätte nie daran gedacht, wie sieht denn dann das Kind ist, ne? Warum? Ich möchte aber gern doch den Erzeuger. Da muss man sich halt dann sagen, ja, man muss das Kind früh genug aufklären. Und ich glaube, da hapert es dann, weil wenn man das Kind früh genug aufklärt und sagt, du pass mal auf, ich wollte dich unbedingt und es gab halt nur diese Möglichkeit der zum Beispiel Samenspende. Aber ich bin dankbar, dass ich dich habe, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ich konnte nur sagen, ich möchte halt gern, dass er vielleicht gern, was weiß ich, Klavier spielt oder so. Das konnte ich mit angeben, aber du bist da und das ist mir wichtig. Wenn man, glaube ich, da aber dann auch früh genug anfängt, die Aufklärung, ja, dass dieses eine Teil nicht greifbar ist, aber uns geholfen hat, zusammen zu sein. Und da muss ich wirklich sagen, ganz kurz eine Anekdote, erzähl sie mal von unserem Professor aus Sevilla, der hat uns erzählt von einem Kind, was zu ihm kam.
Das Kind wollte laut seiner Mutter den Erschöpfer oder
kennenlernen, der ihn
kennenlernen.
auf die Welt
Und
bracht. Also halt.
sie hat
Genau.
die Tür zum Büro des Professors aufgemacht. Das Kind ist auf ihn drauf zugerast, praktisch, ist
Richtig.
an ihm hochgesprungen und hat sich bei ihm bedankt dafür, dass
Er
er
leben darf.
die erschaffen hat.
Boah, ich krieg Gänsehaut. So,
Ja, und
das hat
er
mich so
war da
berührt.
total berührt. Aber
Ja.
darf ich nochmal ganz kurz darauf zurückgehen? Das Problem ist aber, dass diese Eizellspende in Deutschland immer noch tabuisiert wird.
Ja,
Wir
ja, ja.
erleben das jeden Tag, dass Paare sagen, ich sag's noch nicht mal meinen Eltern.
Schlimm.
Ja, wenn das
Ja.
nicht mehr so in die Ecke reingedrängt werden würde und man damit offener umgehen
Ja.
würde, dann würden auch mit Sicherheit viel mehr Paare diese offene Eizellspende oder ID-Release-Eizellspende in Anspruch nehmen. Und das Kind hätte nachher die Möglichkeit, zumindest seine Eltern oder seine Mutter kennenzulernen oder seine genetische Mutter, sage ich jetzt
Ja.
mal, kennenzulernen. Das Problem ist aber, dass das in Deutschland einfach, warum auch immer,
Ja. Verplant.
anders
Ja.
gehandelt
Ah,
sieht, weil wir anders sind scheinbar als alle anderen im Ausland.
und da wollte ich vorhin noch sagen, wo du mich erinnern solltest, ne? Was die Auswirkungen sind. Ich möchte es euch nur mal kurz sagen. Mein Mann wurde enterbt. Nur, dass ihr mal so wisst, was sowas auswirken kann. Und ich finde das ganz schlimm. Man hat ihn als krank bezeichnet und auch seine Frau. Und das war dann auch so dieses, ja, ihr geht ins Fernsehen, ihr macht das öffentlich. Daraufhin wurde diese Situation, kam diese Situation. Bitte, meine Lieben, wem müsst ihr was beweisen? Wem müsst ihr was darstellen? Kriegt ihr von irgendjemandem Geld, der euch finanziert, dass ihr sagt, ich darf das nicht sagen? Ihr seid doch ihr. Und wie schon gesagt, willst du Gene haben oder willst du eine Familie haben und deine eigene Familie aufbauen? Also es ist
Naja,
ganz, ganz
ja,
wichtig.
wer Eizellspende googelt und sich vielleicht auch aktuelle Berichterstattung, ne, dazu anschaut, da gibt es ja verschiedene kritische Stimmen. Also jetzt abgesehen von der aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtigen Frage nach der Sicht der Kinder und der Perspektive für die Kinder, gibt es ja immer auch,
Ja.
ne, dieses Kritikpunkt gesundheitliche Risiken für die Spenderin. Natürlich ist es aufwendiger, Eizellen zu spenden als Samen zu spenden. Dann
Natürlich.
natürlich auch dieser geschäftliche Aspekt, die finanzielle, manche sprechen von Ausbeutung von Spenderinnen und der Befürchtung der gespaltenen Mutterschaft, darüber kann man auch eine ganze Folge füllen, weil
Ja.
niemand nach der gespaltenen Vaterschaft fragt. So, aber ihr bewegt euch ja quasi inmitten all dieser verschiedenen
Überall.
Argumente. So. Und ihr seid ja aber, indem ihr auch mit Kliniken zusammenarbeitet, ja in gewisser Weise auch Teil des, ich nenne es jetzt wirklich vorsichtig, Geschäfts. Wie positioniert ihr euch denn zu diesen jeweiligen Kritikpunkten? Ne? Was sind eure Gedanken dazu abschließend?
Ich muss gerade mal kurz Luft holen,
Wenn ich
weil
kurz
Geschäft möchte ich eigentlich das nicht bezeichnen. Wirklich nicht.
wenn ich
Das ist
das
kein
kurz
Geschäft. Nein.
aufgreifen kann, das Thema gespaltene Mutterschaft
Ja.
ist lokal begrenzt auf Deutschland.
Ja.
Ja.
Und zwar rein lokal. Ich
Ja.
frage mich, sind die Frauen, Männer im Ausland anders? Weil da ist das überhaupt kein
Ja.
Thema. Aber inzwischen gibt es ja auch viele Stimmen, die das eigentlich auch inzwischen von der Regierungsseite her sagen, gespaltene Mutterschaft kann man eigentlich ad acta legen. Du hattest dann davor aber noch einen Punkt.
Es geht um die Risiken für die Spenderinnen und aber auch so die
Genau.
Frage, ne? Spenderinnen bekommen
Richtig.
Geld.
Ja. Ja, natürlich, jeder
Richtig,
kriegt ja
ne?
Geld, aber es sind 1000 Euro, meine
Die
Lieben.
Spenderinnen können sich damit ihr Leben nicht finanzieren.
Nein, es,
Das
ja.
definitiv nicht.
Und
Das
darf
sind
ich, warte mal ganz kurz, man muss auch sagen, manche dürfen ja nur 6 lebende Geburten, also Maximum 6-mal spenden. Manche Länder auch nur 4-mal. Also bitte, da muss man auch nochmal genau, wenn da einer was wissen will, gerne nochmal nachfragen. Eine Spenderin wird immer zwischen 1000, Maximum 1200 Euro vergütet. Also die wird dadurch nicht reich. Also das ist schon auch nochmal ein anderer Aspekt, ne?
Und ja, eine Spenderin muss
Ja.
Medikamente
Ja,
nehmen, damit
natürlich.
Eizellen heranreifen, vollkommen klar.
Ja.
Mit Medikamenteneinnahme sind immer Risiken verbunden, auch vollkommen klar. Von daher ist es extremst wichtig, dass man in Länder geht und in Kliniken geht, die Transparenz hin.
Ja.
Ja, es ist, oder es war früher mal, zu meiner Zeit, wurden viele Eizellspenderinnen aus Rumänien zum Beispiel in die Kliniken reingeholt. Ja, da hat man keinen Wert drauf gelegt, ob die 20 Eizellen hatte oder 50. Hauptsache,
Ja.
oder man hat Wert drauf gelegt, dass es viele waren. Da hat man keinen Wert auf die Gesundheit der Spenderin
Ja.
gelegt.
Darf ich kurz
Inzwischen.
einwerfen, dass man auch zum Beispiel nicht weiß, wird eine Spenderin geteilt oder gehört die mir alleine? Möchten wir aber uns heute so nicht äußern, aber wir wissen es. Also wenn jemand Fragen hat, darf er sich gerne an uns wenden. Wir wissen das.
Inzwischen ist es aber
Und
auch so, dass
ja.
die Kliniken zum Teil verpflichtet sind, die Spenderinnen eine vernünftige Vor- und Nachsorge
Ja,
zu betreiben.
und das machen sie aber
Ja, von
auch.
daher ist dieses Thema Ausbeuten,
Finde ich
der
nicht
Begriff
gut.
ist jetzt vielleicht falsch.
Jeder darf spenden, wenn er will, muss nicht. Das bleibt ja mir selber überlassen, ob ich das machen möchte oder nicht. Ich kann ja auch zur Blutspende gehen. Da fragt ja auch keiner, ob mir der Nadelpieks jetzt wehtut und ob mein Blut mir gerade fehlt. Also, weißt du, was ich jetzt meine? Ich meine, natürlich ist es ein anderes Ding, aber die Spenderinnen machen es freiwillig. Die werden nicht an den Haaren herbeigezogen oder werden in ein Gefängnis gesperrt und werden gesagt, alle, ihr müsst jetzt spenden. Das ist freiwillig und das ist wirklich so. Also, und ich glaube schon, dass die geschützt werden. Und wir haben auch Spenderbereiche gefilmt, wo ich sagen muss, holla die Waldfee, da gibt es Kliniken, die machen aber wirklich Luxus für ihre Spenderinnen. Ja, also da geht es vielen Spenderinnen wirklich sehr gut. Also die werden schon empfangen mit Kaffee und Tee oder auch Getränken, was nicht unbedingt, wo man sich so gar nicht vorstellt.
Ja, ich merke, wir könnten hier bestimmt noch mindestens eine
Ach,
weitere Stunde über dieses Thema sprechen.
locker.
Und alle, die uns da draußen zuhören, werden auch merken, Eizellspende, es ist nicht mit dieser Folge getan. Es ist wirklich jetzt
Nee.
gerade ein Versuch gewesen, dieses Thema grob anzureißen. Ich weiß nicht, ob es uns
Entschuldigung.
gelungen ist. Wir sind schon ziemlich tief drin. Ich würde euch gerne eine letzte Frage stellen. In Bezug, ja, auf eure Projekte. Was sind eure Pläne? Was wünscht ihr euch? Was muss sich aus eurer Sicht in Bezug auf Eizellspende ändern? Okay, das waren jetzt drei Fragen. Das ist journalistisch nicht ganz einwandfrei, drei Fragen in einer zu stellen, aber vielleicht
Fangen wir
kriegt das
von
ja.
hinten an, Einzelspende.
Also, was muss sich ändern? Es muss endlich mal in Deutschland das Bewusstsein geschärft werden, dass die Paare, die eine Eizellspende in Angriff nehmen wollen müssen, nicht krank sind. Dass es in Deutschland endlich mal entabuisiert wird und dass es in Deutschland endlich mal legalisiert wird, weil man treibt auch von ganz oben die Leute ins Ausland und dort ist es inzwischen so, dass das ein Milliardengeschäft ist. Und die Leute werden ja wirklich weggetrieben, die Paare.
Ab ins
Ja.
Haifischbecken.
Und man lässt sie dort extremst
Ja,
alleine.
genau.
Und ich
So.
weiß nicht, ob das so ethisch in Ordnung ist.
Danke an die Schauspieler, die aktuell sagen, ich friere meine Eizellen ein oder ich brauche eine Eizellspende, die da offen auch mit umgehen. Danke an die, die da auch wirklich mal hier einen Status geben und sagen hier, so ist es in Amerika, bist du verpönt, wenn du das nicht machst. Das ist einfach so. Das ist ein bisschen andersrum. Ne? Gut, und die andere Frage war
Ja,
noch?
was wünscht ihr euch und was sind eure Pläne?
Also,
Wie gesagt,
ja.
wünschen, dass endlich mal die Eizellspende in Deutschland legalisiert wird. Das wäre so ein Ziel, was mit Sicherheit
Mein
wünschenswert wäre.
Wunsch wäre, dass viele Mädels jetzt nicht denken, dass wir reich werden wollen. Nein, mein Wunsch wäre, dass ich den Mädels helfen darf, die richtige Klinik zu finden, unterstützen darf. Auch wenn ich keine Psychologin bin, ich glaube, das brauche ich nicht zu sein, um so viel Menschenkenntnis zu haben, unterstützend da zu sein. Und auch wenn man einfach nur mal, ich kann zuhören, auch einfach nur mal zuhören und den Menschen verstehen, um was es ihm geht. Ich wünsche mir da wirklich, dass wir mit unserem Mitgliederbereich, ne, dass wir das richtig toll machen. Mit unserem Podcast, der bald startet, auch mit euch, hoffentlich, dass ihr da auch mit dabei seid. Dass, ja, dass man einfach Ja, wir wollen auch zum Beispiel einen Online-Stammtisch machen, ja, für die Mädels. Weil ich habe jetzt mitbekommen, in Köln gibt es da so einen Mädels-Stammtisch. Und da ist ja, Mensch, Leute, lasst uns das online machen, weil nicht jeder kann nach Köln fahren oder hier in Frankenland. Und nicht jeder hat Zeit, weil vielleicht gibt es ja auch schon ein Kind, ne? Deswegen ist so meine Idee, wir machen einen Online-Stammtisch. Das kommt auch bald. Und ja, also wir machen Step by Step. Und ja, wir hoffen, dass wir damit ganz viel erreichen können. Viel Aufklärung und viel für die Mädels da sind.
Ihr steckt auf jeden Fall voller Ideen und ihr gebt euer Herz, Blut nach wie
Jo.
vor für dieses Thema.
Schon.
Jo.
Claudia und Chris, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart und ja, uns Rede und Antwort gestanden habt oder mir in diesem Fall. Vielen Dank.
Ja, wir haben zu danken,
Gerne,
ne?
gerne.
Ja.
Gern gemacht.
Falls ihr jetzt im Nachgang dieser Folge noch Fragen habt an Christoph und mich, an Claudia und Chris, euer Feedback mit uns teilen wollt, den beiden vielleicht noch was Konkretes fragen wollt, immer her damit. Ihr könnt natürlich beide direkt anschreiben, auf Insta, über deren Webseite, aber auch uns eure Fragen hinterlassen in den Kommentaren. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eure Bewertungen auf Spotify und auf Apple. Das hilft uns tatsächlich ungemein mit der Sichtbarkeit und damit wir noch mehr Betroffene erreichen können. Vielen Dank.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.